Ich habe festgestellt, ich habe die Heizung doch ein bisschen zu spät programmiert. Ich denke immer, es soll auch nicht unnötig Energie rausgeschmissen worden. Aber ich glaube, ab 4:30 Heizung anmachen war zu kurz. Tut mir leid. Heutzutage wäre das ja eigentlich kein Problem mehr. Weil heutzutage gibt es ja die Möglichkeit eines intelligenten Zuhauses. Das heißt, man hat dann auf seinem Handy so eine App und dann denkt man sich, okay, ich komme heute eine Stunde eher nach Hause und dann linkt man sich kurz in seine Heizung zu Hause ein und stellt die Heizung schon mal auf 20 Grad und weil man bei der Arbeit ziemlich geschwitzt hat, im Badezimmer nochmal auf 25 Grad, wenn man es kuschelig warm haben will, wenn man richtig fett duschen will oder so, das ist alles machbar. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann merken die Sensoren an der Wohnung schon, da kommt ja jemand und dann wird entsprechend schon das Licht hochgedimmt, die entsprechende Musik wird gestartet, natürlich personalisiert, je nachdem, wer nach Hause kommt oder so. Ne? Wenn die Kinder nach Hause kommen, geht im Kinderzimmer Licht an, wenn ich nach Hause komme, geht schon mal die Stereoanlage an oder so, keine Ahnung, irgendwie so. So ist das heutzutage machbar und das wird so einer der Trends sein und da hoffen ganz viele drauf und da lässt sich auch jede Menge Geld mit verdienen, weil diese Apps, die dann dein Zuhause steuern, die wissen ja quasi immer, wann du nach Hause kommst und wann du wieder morgens weggehst. Das ist natürlich eine Information, die total spannend ist, ne? Zum Beispiel dein Arbeitgeber wird sich dafür interessieren, wo du hingehst und wann du hingehst, ne? Ob du zu Hause bist oder ob du nicht zu Hause bist, obwohl du ja einen Krankenschein hast. Also, ja, früher war das anders. Früher brauchte man dafür Diener. Und Diener gab es jede Menge, weil die Gesellschaft sich in zwei Teile teilte. Das eine waren die Herren und Damen, die vermögend waren und die sich selbst gehörten und die eigenes Besitztum hatten. Und Diener waren ein Großteil der anderen Teil der Gesellschaft. Und all die Dinge, die heutzutage bei uns Geräte erledigen, haben damals Diener erledigt. Wie zum Beispiel das Licht anmachen oder telefonieren. Waren Bote, ein Fax oder eine E-Mail waren Bote. Also für alles gab es Dinge. Und das Gleichnis, von dem Jesus erzählt, handelt aus einer Situation heraus, wo so ein Herr, ein wichtiger Mensch, der heutzutage sicherlich schon ganz lange ein internetvernetztes Zuhause hätte, damals noch Diener hatte. Hütet euch, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Öllampen brennen. Seid wie Leute, die darauf warten, dass ihr Herr von einem Hochzeitsfest zurückkehrt. Wenn er dann kommt und anklopft, können sie ihm sofort aufmachen. Glückselig sind die Diener, die der Herr wach vorfindet, wenn er nach Hause kommt. Amen, das sage ich euch. Er wird sich eine Schürze umbinden und sie zu Tisch bitten. Dann wird er hinzutreten und sie bewirten. Und wenn der Herr erst in der zweiten oder dritten Nachtwache kommt und seine Diener wach vorfindet, gilt erst recht. Glückselig sind sie. Macht euch bewusst, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, er würde es nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Und auch ihr sollt jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, zu der ihr es nicht erwartet. Drei Gedanken möchte ich euch mitgeben. Der erste Gedanke, die letzte Instanz. Seit einigen Tagen versuche ich, ein Hörbuch zu hören und das ist bei mir eine ziemliche Herausforderung, weil ich immer sofort einschlafe. Also ich kann das ja ungefähr gucken, weil ich ja weiß, wie weit ich mich noch erinnern kann, dass ich gehört habe und das bedeutet, dass ich ungefähr nach 3 Minuten immer wieder schon einschlafe. Okay, das Hörbuch, was ich höre, ist ein Buch, wo ich weiß, dass es eine Verfilmung gab, aber den Film habe ich nie gesehen und da habe ich gedacht, dann kann ich einfach mal das Hörbuch gucken. Das Buch heißt Vaterland. Und das ist eine fiktive Geschichte. Sie spielt nämlich in einer Welt, in der Adolf Hitler den Krieg gewonnen hat. Und es ist das Jahr 1964 und da geschieht so ein Mord. Das ist so eine ganz übliche Polizeidetektivgeschichte oder so. Aber irgendwann bekommt die einen relativ hässlichen Knick, weil nämlich klar wird, dass alle irgendwie wissen, man sieht keine Juden mehr, aber keiner weiß, wo die sind. Weil es ist ja nie rausgekommen, was in diesen KZs passiert ist. Und alle Leute, die irgendwie damit zu tun hatten, sind schon tot. Und die letzten, die den Holocaust organisiert und verwaltet haben, die letzten, die also wissen, was da wirklich geschehen ist, die werden gerade umgebracht. Und dieser Polizist, dieser Kommissar ermittelt das und weiß, dass irgendwie was Komisches passiert ist und dass man dem Dritten Reich nicht trauen kann, aber hätte auch selber nie gedacht, auf ein was infame, unglaubliche, industrielle Art und Weise das Ganze gemacht worden ist. Und jetzt kommt er also dieser Sache auf die Spur und hat Papiere, die beweisen, dass es diesen Holocaust gegeben hat. Und er kann sich entscheiden, er kann mit dem Leben davonkommen, wenn er diese Papiere vernichtet. Oder er kann den hoffnungslosen Versuch wagen, das nach draußen zu schmuggeln. Und nach draußen zu schmuggeln ist nicht einfach, weil Deutschland sehr groß ist. Und weil das Dritte Reich fest etabliert ist in den Köpfen der Leute. Aber er macht es, weil er das Gefühl hat, wenn die letzten Zeugen dieser Tat verschwinden, dann wird diese Tat für immer und ewig ungesühnt bleiben. Und damit kann er nicht leben. Ist nur eine Story. Aber eine relativ gruselige Story, weil der Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, relativ gut recherchiert hat und dann auch berichtet, wie, auf welche Art und Weise das raffiniert alles gemacht worden ist und wie alles von diesen Menschen, die dort vergast und verbrannt wurden, noch wiederverwertet wurde. Zum Beispiel wurden aus den Haaren der Leute Puschen gemacht, die U-Boot-Fahrer bekamen, damit sie keine kalten Füße haben, wenn sie in ihrem U-Boot langlaufen. Und es gibt wirklich Stellen, wo ich echt gedacht habe, oh, ich will das echt nicht mehr hören. Okay, ich will euch nicht gruseln. Ich will nur deutlich machen, der Handlungstrieb dieses Mannes ist, er will nicht, dass etwas ungesühnt bleibt. Weil ein großes Unrecht sollte auch offenbar werden und gesühnt werden. Und das ist die erste treibende Aussage dieser Sätze, nämlich, dass Jesus wiederkommt. Es gibt eine letzte Instanz. Es ist nicht so, dass die Diener machen können, was sie wollen, weil der Herr kommt ja doch nicht wieder. Und wir wissen ja alle, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch, tschatschatscha, sondern der Herr wird wiederkommen. Das ist so. Und das ist eine grundlegende Aussage des Evangeliums. Es ist nicht so, dass Taten ungesühnt bleiben. Und vielleicht seid ihr auch ein bisschen damit groß geworden oder habt das auch mitgekriegt, so diese Angst vor Gott und vor dem Gericht Gottes und so. Und wenn der liebe Gott dann sieht, dass du da mal da was Schlimmes auf die Tafel geschrieben hast und jemand anders hat dafür Ärger gekriegt. Und vielleicht verbinden wir auch mit diesem Wiederkommen Jesu Christi so ein mulmiges Gefühl. Aber ich möchte euch sozusagen einen anderen Blick geben, den Blick: Schlimme Taten bleiben nicht ungesühnt und verborgen. Niemand kommt mit irgendeinem richtigen Mist davon und kann sich ins Fäustchen lachen. Und wie viele Taten in dieser Welt sind geschehen und getan von Menschen, die denken, sie werden niemals dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und deswegen haben sie sich erlaubt, anderen Menschen Dinge anzutun, die einfach von Grund auf bösartig sind. Das ist der erste Gedanke. Es gibt eine letzte Instanz. Der Herr wird wiederkommen. Es ist nicht egal, was die Diener machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich weiß, dass ich nicht schuldlos bin, ist es für mich ein großer Trost zu wissen, dass nichts in dieser Welt ungesühnt bleiben wird. Und dass keine Tat wirklich im Dunkeln bleiben wird, sondern dass es das Licht der Gerechtigkeit Gottes geben wird. Mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke: unser Herr und unser Diener. Nun, so, ich weiß nicht, wer von euch schon verheiratet ist. Ich glaube, so gefühlsmäßig würde ich sagen, eine ganze Reihe von Leuten. Wie lang hat eure Fete so gedauert? Fangen wir mal an bei 1 Uhr. Welche Hochzeit hat nur bis 1 Uhr gedauert? Okay, dann gehen wir weiter vor. Welche Hochzeit hat bis 3 Uhr gedauert? Wer hat bis 3 Uhr gefeiert? Okay. Gibt es Leute, die bis 4 Uhr gefeiert haben? Okay, eine Person. Leute, die bis 5 Uhr gefeiert haben? Okay. Leute, die bis 6 Uhr gefeiert haben? Also ganz ehrlich, für so einen richtigen Orientalen ist das, glaube ich, sehr beschämend. Wenn so eine Hochzeit überhaupt nur einen Tag geht, dann ist das schon voll daneben. Sondern so eine Hochzeit, oh, da muss richtig, da wird geklotzt. Ne? Wer zufällig aus irgendwelchen Gründen mal auf eine orientalische Hochzeit eingeladen ist, der wird ganz andere Maßstäbe finden und neu definieren für Party und wie viel man essen kann und wie viel Stimmung da ist. Und genauso kann man sich das auch vorstellen. Das heißt, es ist 100% klar, wenn dieser Herr, Und es ist ja ein Vermögen nachher. Das heißt, er wird auf eine Hochzeit eingeladen sein, die eine andere vermögende Familie ausgerichtet hat. Wenn dieser Herr von dieser Hochzeit kommt, dann hat er nicht mal 2 Stunden irgendwo gesessen und eine Tüte Chips gegessen und eine Flasche Wein getrunken. Dann ist da richtig was abgegangen. Das heißt, zur ersten Nachtwache wird er garantiert nicht kommen. Der wird wahrscheinlich auch gar nicht diese Nacht kommen, sondern wahrscheinlich erst übernächste Nacht. Wenn nicht sogar noch eine Nacht danach, weil der muss sich erst nochmal so erholen, dass er wieder irgendwie wieder nach Hause kommen kann. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, ihr wart bei einer richtig heftigen Party, die bis spät in die Nacht gegangen ist oder bis zu den frühen Morgen oder vielleicht bis zum Mittag gegangen ist, wie fit seid ihr dann danach? Was ist dann eure Sehnsucht? Doch eigentlich, oh, Bett. Irgendwann, ne? Wenn die Feier vollkommen vorbei ist, Bett und Ruhe. Dieser Herr, nachdem er da auf dieser anderen orientalischen Hochzeit war, wo er ewig gefeiert hat, mehrere Tage durch, von diesem Herrn heißt es, er kommt nach Hause und wenn er seine Diener sieht, dann sagt er ihnen nicht erstmal, macht mir mal 2 Aspirin fertig oder 3, sondern dann sagt Jesus, wird dieser Herr sich eine Schürze umbinden und wird seine Diener bedienen. Vielleicht ist das, wie ich den Text gelesen habe, euch ganz glatt runtergegangen, aber nach orientalischer Vorstellung, nach der Vorstellung zur Zeit Jesu, wo es einen deutlichen Schnitt gab zwischen Herren und Damen oder Herren und Dienern, ist das eine abstruse, unmögliche Vorstellung. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie lächerlich das ist, dass so ein Herr nach einer 3-4-tägigen durchgefeierten Party nach Hause kommt und seinen Diener bedient. Das ist vollkommen, da kannst du gar nichts sagen, wie bescheuert das ist. Das ist nicht vorstellbar. Was will Jesus damit deutlich machen, dass er ein so abstruses Bild nimmt? Er will damit deutlich machen, die großartige, unvorstellbare Liebe Gottes zu uns. Und dass diese Liebe nicht eine Liebe ist des wohlwollenden Rumkommandierens. Oder, ach Herr Berger, bitte machen Sie mir doch mal 2 Aspirin auf Wasser. Sondern eine demütige, dienende, auf gleicher Ebene begegnende Liebe, obwohl er der Herr ist. Dieses Bild, was Jesus hier zeichnet, von der Art und Weise, wie dieser Herr agiert, ist jenseits all dessen, was sich Menschen damals regulär vorstellen konnten. Und das ist das Bild Jesu für die Liebe Gottes. Wenn Jesus wiederkommt und uns begegnet, dann wird er uns in dieser Liebe begegnen. Allerdings gibt es einen kleinen Knick dabei, man muss die Öllampe am Brennen haben. Da steht ja ganz deutlich, die Öllampe muss am Brennen sein. Und jetzt ist das natürlich ziemlich schwierig zu überlegen, was ist Öllampe am Brennen haben? Könnte ich von einem der Anwesenden sagen, deine Öllampe ist am Brennen? Reicht so ein Gottesdienst an Silvesterabend, dass die Öllampe erstmal für 2015 brennt? Oder wie funktioniert das? Nun, wenn man sich das vorstellt, es gibt keine automatischen Sensoren, die Licht anmachen, wenn der Herr kommt oder so. Das heißt also, wenn der Herr also noch mit ziemlich dicken Kopf nach Hause kommt von dieser Fete und es sollte dunkel sein und es ist nicht schon morgen gewesen, sondern es ist schon der nächste Abend, dann will er nicht über irgendwas stolpern, weil die Feinmotorik ist stark gestört und in Mitleidenschaft geraten. Dann will der Licht haben. Und die einfachste Aufgabe von so einem Diener ist, dass überall im Haus Licht ist. Und da es kein elektrisches Licht ist, was man einfach so brennen lassen kann, muss das regelmäßig nachgefüllt werden. Das ist jetzt keine große Arbeit. Das ist nicht etwas, wo du denkst, oh nein, ich muss die Öllampe nachfüllen. Oh boah, da gruselt mich den ganzen Abend schon vor. Sondern, ich meine, das ist einfach Öl nachfüllen. Das ist keine außergewöhnliche Tätigkeit, sondern es ist einfach nur wach sein und achtsam sein auf das, was um einen herum liegt. Das ist kein Martyrium. Das ist keine Sache, wo man sagen muss, wir brauchen erstmal ein paar ausgebildete Leute, die nach 2 Jahren Schulung Öllampen befüllen können, sondern das ist was ganz Natürliches, das gehört einfach dazu. Die Öllampe brennen lassen für so einen Diener. Das ist eine Kleinigkeit, da gibt's schlimmere Sachen. Keller aufräumen oder so, ne? Das ist viel schwieriger vom Herrn. Und das, sagt Jesus, ist, was wir machen sollen. Manche interpretieren das so, dass sie sagen, ja, Öl ist ja ein Symbol für den Heiligen Geist und die Öllampe brennen bedeutet, ich soll noch im Kontakt mit dem Heiligen Geist sein. Macht auch vielleicht Sinn, aber die Frage ist, wie schwierig ist das, Kontakt zu haben mit dem Heiligen Geist? Manche würden sagen, das ist hochkompliziert, andere würden sagen, ja, was heißt ja, der Heilige Geist wohnt in unserem Herzen, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Man kann es unterschiedlich aussehen und vielleicht ist es auch okay, wenn Leute das unterschiedlich sehen. Aber was deutlich wird, es geht darum, dass ich ein Bewusstsein dafür habe, ich bin Diener und ich bin dem Herrn verpflichtet. Das ist, würde ich mal sagen, so das Minimale, was man sagen müsste. Und je nachdem, was für ein Bild ich von dem Herrn habe oder was der Herr mir für einen Auftrag gegeben hat, kann es tatsächlich vielleicht unterschiedlich sein, dass ich vielleicht nur für eine Öllampe zuständig bin, weil ich nicht so gut mit den Dingern zurechtkomme oder dass ich für 10 Öllampen zuständig bin. Aber ich muss dieses Bewusstsein haben, ich bin diesem Herrn verantwortlich und ich muss gucken, dass ich meinen Kram bis dahin gemacht habe. Und das ist, denke ich, ein Punkt, wo es gut ist, so am Ende eines Jahres und vor dem Beginn eines neuen Jahres das im Blick zu haben, dass dieser Herr wiederkommt, wie auch immer, vielleicht, weil das Ende der Welt ist, vielleicht aber auch nur, weil unser Ende in dieser Welt ist und wir nicht wissen, wann das sein kann. Und statistisch gesehen würde ich bei den meisten von den hier Anwesenden sagen, wir haben noch ein paar Jahre, aber wir wissen es nicht. Unsere Lebenssituation ist eigentlich ja genauso wie die Situation des Dieners mit dem Herrn. Der kann heute kommen, der kann morgen kommen, der kann in einer halben Stunde kommen. Und genauso ist es auch mit uns. Und von daher ist dieses Gleichnis ein Gleichnis, was gut an zu Beginn dieses Jahres passt, zu überlegen, was habe ich vielleicht im Jahr 2014 verpennt, worauf ich eigentlich hätte achten müssen. Und was sollte ich gucken, dass ich es 2015 nicht nochmal verpenne? Was kann das für mein Leben sein? Und das kann ich sowohl zwischenmenschlich definieren, wie, was weiß ich, mit irgendjemandem aus meiner Familie Kontakt herstellen, wo was kaputt gegangen ist und versuchen, das zu reparieren oder in meiner eigenen Lebensführung verändern. Es kann aber auch was sein, was mit Glaube zu tun hat. Irgendetwas in meinem Glauben neu anzufangen oder wieder zu beleben, was mal früher war und was im Laufe von 2014 oder den vergangenen Jahren mir vielleicht verloren gegangen ist. Denn wir alle wissen nicht, wie viel Zeit uns geblieben ist und ob wir nicht irgendwann vielleicht traurig sind, dass wir diese oder jene wichtige Chance verpasst haben. Es gibt ein Buch von ich glaube, einer Australierin, die mit Leuten durch die Sterbebegleitung mit Leuten geredet hat, ganz viel, die halt den Tod im Auge hatten. Und die hat in einem Buch zusammengefasst, was die Leute bereuen in ihrem Leben. Und ganz wenige Leute haben bereut, dass sie nicht noch mehr für ihre Karriere getan haben oder solche Dinge, sondern sie haben viel ganz oft bereut, nicht mit diesen oder jenen Menschen Kontakt gehabt zu haben oder was ins Reine gebracht zu haben oder mit bestimmten Menschen einfach Zeit verbracht haben. Und jetzt stellen sie fest, wo sie in diesem Hospiz sind, dass sie keine Zeit mehr haben, dass die Zeit ihnen davonläuft, dass es nicht mehr möglich ist. Von daher ist dieses Gleichnis ein sehr gutes Gleichnis. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt so 2 Minuten Stille machen und dass ihr einfach mal überlegt, was gibt es vielleicht für ein Ding, wo mir die Lampe ausgegangen ist, im persönlichen, privaten Bereich, vielleicht aber auch im Glaubensbereich und wo möchte ich 2015 drauf achten? Jesus, wir danken dir für die Lebenszeit, die du uns gegeben hast bis jetzt. Und du siehst, an der einen oder anderen Stelle haben wir vielleicht Dinge verpasst, die wichtig waren. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, nicht einfach nur einen dieser Vorsätze zu gründen fürs nächste Jahr, sondern hilf uns, dass wir unsere Lebenszeit ausnutzen. Und in dem Trubel der Zeit und in dem Trubel all der Dinge, die uns bewegen, die unsere Aufmerksamkeit fordern, verlieren wir dich manchmal aus dem Blickfeld. Vergessen dich mal mehr oder weniger. Verlieren das Gespür dafür, was dir wichtig ist, wo du möchtest, wohin wir unseren Blick lenken sollen. Wir möchten dich bitten, hilf uns in der kommenden Zeit, Jesus, dass wir auf dich sehen können. Amen.